Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Sie war heute nicht dabei, unterstützt die Bauernproteste diese Woche, aber grundsätzlich schon.
Mir geht es darum, die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, von verfehlter Agrarpolitik aufzuarbeiten und da zu schauen, wo können wir etwas ändern.
Das ist Dorothee Sterz, sie ist 26 und Landwirtin in Sachsen. Diese Woche finden ja ganz viele Bauernproteste statt, obwohl die Bundesregierung ja die angekündigten Kürzungen bei den Agrarsubventionen in Teilen zurückgenommen hat. Das reicht aber vielen nicht. Warum? Das klären wir heute hier. Und wir sprechen auch drüber, wie die Proteste, zum Beispiel in Dresden, gerade von rechten Gruppierungen missbraucht werden. Und wir schauen auf eine kleine Maus in Wales. Es gibt ein Video, in dem sie jede Nacht in einem Schuppen Sachen aufzuräumen scheint.
Es gibt drei Gründe, warum tatsächlich Mäuse in und außerhalb von Gebäuden etwas verändern.
Das sagt Wildtierexperte Dirk Ehlert. Welche Gründe das sind und ob die Maus wirklich einen kleinen Ordnungstick hat, das klären wir ebenfalls heute. Am Montag, dem 8. Januar. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
So klang das heute in ganz vielen Städten in Deutschland. Lautes Hubkonzert. Landwirtinnen und Landwirte sind mit ihren Traktoren in die Innenstädte gefahren, haben den Verkehr lahmgelegt, sie haben Autobahnauffahrten blockiert, um gegen die Agrarpolitik der Ampelregierung zu protestieren. Die Bundesregierung wollte den Bauern wegen Sparmaßnahmen ja eigentlich Subventionen kürzen, hat das dann letzte Woche in einem großen Teil wieder zurückgenommen. Aber das scheint vielen LandwirtInnen nicht zu reichen. Ich konnte bei Dorothee Sterz nachfragen, wie sie auf diese Proteste schaut. Sie ist 26 Jahre alt, lebt in Sachsen und ist angestellte Melkerin und Herdenmanagerin in einem Milchviehbetrieb. Hallo Dorothee.
Hallo.
Du bist aus zeitlichen Gründen heute nicht beim Streik dabei. Du wärst es aber gern gewesen. Warum?
Also ich wäre auf jeden Fall gern dabei gewesen, weil es total wichtig ist, zu zeigen, dass wir Landwirte und Landwirtinnen auch das Geld aus den staatlichen Fördertöpfen brauchen, um günstig Lebensmittel erzeugen zu können und um unseren Qualitätsansprüchen quasi in Tierwohl und Naturschutz gerecht werden zu können, weil das sind alles gesellschaftliche Leistungen und für die brauchen wir auch gesellschaftliche Förderung.
Jetzt ist die Bundesregierung, ich habe es eben schon gesagt, in der vergangenen Woche ja auf Landwirtinnen und Landwirte zugegangen, hat einen Teil der Kürzungen zurückgenommen. Warum reicht dir das nicht?
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger und guter Schritt gewesen, auch ein Schritt, der lange, lange erhofft wurde. Und ich würde sagen, jetzt ist einfach der Moment, sich damit auseinanderzusetzen, warum hat dieser Haushaltsbeschluss so viele Landwirte und Landwirtinnen so stark in Angst versetzt und auf die Straße gebracht und solche emotionalen Proteste hervorgerufen. Und denke, jetzt ist einfach der Moment, quasi dieses ganze Fass, was da übergelaufen ist, einmal sich das Fass anzuschauen und zu sehen, okay, wie ist die Situation auf den Höfen wirklich und wie können wir quasi konstruktiv in der gesamten Situation der LandwirtInnen etwas ändern. Also mir geht es gar nicht mehr um die Kürzung der Agrardiesel. Beihilfen, sondern tatsächlich die wirtschaftliche Situation auf den Höfen.
Das heißt, und damit auch um die Politik der ganzen vergangenen letzten Jahre, für die auch nicht nur die Ampelregierung ja zuständig ist, sondern davor war halt die CDU ja jahrelang an der Regierung.
Genau, das ist richtig. Also jetzt nur auf die Ampel zu stürzen, halte ich für viel zu kurz gedacht. Und will mich auch mit meiner Organisation der jungen ABL und auch insgesamt als bäuerliche Stimme einfach davon abgrenzen, dass gerade diese starke Ampelsymbolik und wirklich rechte Forderungen und sehr gewaltvolle Bilder auf den Straßen zu sehen sind. Das finde ich überhaupt nicht konstruktiv. Mir geht es darum, die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, von verfehlter Agrarpolitik aufzuarbeiten und da zu schauen, wo können wir etwas ändern.
Was wäre denn da was, was dir ganz, ganz wichtig wäre, wo du sagst, ja, das müsste jetzt wirklich erstmal passieren, damit wir auch gar nicht mehr auf die Straße jetzt gerade gehen müssten?
Also einerseits war diese Kürzung, die wir ja jetzt hatten, eine ganz pauschale Kürzung, die alle Landwirtinnen und Landwirte betroffen hat. Und dieser pauschale Umgang mit einer aber sehr vielfältigen Landwirtschaft ist für mich auf jeden Fall etwas, was geändert werden muss. Also nicht pauschal ausgezahlt oder gekürzt wird, sondern gesagt wird, wir haben Ziele an Klimagerechtigkeit, regionale Versorgung oder Tierwohl. Also es sind jetzt nur einige Beispiele. Und diese gesellschaftlichen Ziele müssen gefördert werden und auch honoriert werden bei den Höfen, die sich dafür einsetzen und das umsetzen wollen.
Jetzt hast du dich für ein paar Jahren für diesen Beruf in der Landwirtschaft entschieden. Würdest du das heute wieder machen mit allem, was du jetzt da ja in der letzten Zeit eben erfahren hast und wie die Situation ist?
Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil das einfach mein Traumberuf ist. Also es ist das, wofür ich lebe und einfach da, wo ich am besten aufgehoben bin, würde ich sagen. Hm. Ich kann aber sehr gut verstehen oder würde auch anderen Menschen davon abraten, wahrscheinlich eher, weil die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft einfach extrem prekär sind. Also sowohl als angestellte Person als auch als betriebsleitende Person arbeitet man meistens am Limit, würde ich sagen, gerade in den Spitzenzeiten natürlich, aber vor allen Dingen auch, wenn man hohe Ansprüche an Tierwohl, ökologische und genau diese Ausrichtungen hat, weil da das Geld einfach immer knapper ist und der Arbeitsaufwand höher. Und die 40-Stunden-Woche ist ja für viele tatsächlich eine Utopie in der Landwirtschaft. Das finde ich, muss auf jeden Fall geändert werden. Also genau, davon kann die Gesellschaft nicht ausgehen, dass zulasten von vielen Menschen da Lebensmittel produziert werden, weil das sollte ja die Grundlage sein.
Ja. Trotzdem hast du ja gesagt, es ist dein Traumberuf. Was macht es denn trotzdem zu deinem Traumberuf?
Für mich macht es das zum Traumberuf, weil ich einfach diese Vielfalt extrem gerne mag. Also ich arbeite ja mit Tieren, aber das heißt für mich natürlich auch mit der gesamten Umwelt drumherum. Also wenn ich auf den Weiden unterwegs bin oder mir Gedanken mache, welche Kühe ich in welche Gruppen einordnen möchte, um einfach auf eine bessere Milchleistung zum Beispiel zu kommen oder weniger Stress in der Herde zu haben oder solche Dinge. Ich finde, die sind sehr praktisch, vielfältig und genau, ich habe das Gefühl, da auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach mitentscheiden zu können.
Sagt Landwirtin Dorothee Sterz aus Sachsen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie auf die aktuellen Bauernproteste schaut. Vielen, vielen Dank, Dorothee, für deine Zeit und für deine Einschätzung.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da war sehr viel Wut rauszuhören heute in Dresden.
Hier geht es darum, endlich diese Politik zu beenden!
Auch in Sachsen haben Landwirtinnen und Landwirte gegen die Ampelregierung protestiert und deren Agrarpolitik. Allerdings haben sich auch rechte Gruppen darunter gemischt und ihre Chance gewittert, diese Proteste für sich zu vereinnahmen. Wie der Protesttag heute in Dresden abgelaufen ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Alexander Moritz. Alexander, wer war da denn heute in Dresden so alles auf der Straße?
Es waren ziemlich viele Leute, vor allen Dingen auf der Straße. Mehrere tausend sind durch die Innenstadt gezogen, bis vor die Staatskanzlei, also den Sitz der sächsischen Landesregierung. Angeführt von dem Mann, den du gerade schon eingespielt hast. Das ist ein bekennender Rechtsextremer, der zu den Freien Sachsen gehört, also einer rechtsextremen Partei, die es hier gibt. Und zu sehen waren auf dieser Demonstration Flaggen und Symbole von verschiedenen rechtsextremen Gruppen. Den Freien Sachsen, dem Dritten Weg, der Landvolkbewegung. Gekommen waren aber insgesamt weniger Landwirte, zumindest habe ich kaum Traktoren oder sowas gesehen, sondern vor allem Handwerker, die mit LKWs da waren oder Gewerbebetriebe aus der Umgebung von Dresden. Also so genau die Mischung, wie man sie auch von Pegida oder auch den Corona-Demonstrationen kennt. Also Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die aber kein Problem damit haben, mit rechtsextremen und krassen Parolen mitzulaufen.
Das heißt, würdest du sagen, dass die es da in Dresden heute schon geschafft haben, den Protest da zu vereinnahmen und dass es da eigentlich heute gar nicht so sehr ums Anliegen der LandwirtInnen ging?
Absolut. Es ging eigentlich ziemlich wenig um Landwirtschaft. Das wurde auch auf der Bühne gesagt. Das ist nur so der Auslöser, warum man jetzt eben wieder auf die Straße geht und dann aber in diese Erregung eigentlich alles reinpackt, was man der Regierung vorwirft. Die Reden auf der Bühne waren ziemlich heftig. Ich zitiere mal, wir geben erst auf, wenn diese Verbrecher aus der Regierung gejagt sind. Ein anderer hat gebrüllt, Berlin müsse gesäubert werden von linksgrünem Gesindel. Zitat Ende. Und thematisch war es ein wilder Ritt durch den Empörungskatalog. Es ging gegen das Steuern zahlen, es wurde gegen Ausländer und Asylbewerber gehetzt, gegen einen angeblichen Genderwahn, krudeste Verschwörungsthesen, Deutschland sei weiter von den Alliierten kontrolliert und Corona diene dem Genozid an der deutschen Bevölkerung. Für all das gab es Applaus und Gejohle. Auch eine sächsische Bundestagsabgeordnete der AfD, Caroline Bachmann, hat zu den Demonstranten gesprochen und sie unterstützt. Tja, und einige Konfrontationsbereite Demo-Teilnehmer haben auch eine Gruppe Polizisten zurückgedrängt, sind dann einige Meter weitergelaufen in eine Richtung, die sie eigentlich nicht sollten. Mhm. Damit haben die Rechtsextremen genau die Bilder produziert, die sie haben wollten, nämlich, dass sie diesen Widerstand auf der Straße inszenieren können.
Mhm. Wie haben Landwirtschaftsverbände darauf reagiert? Gab es da deutliche Abgrenzung?
Die gab es schon im Vorfeld. Also die Landwirtschaftsverbände distanzieren sich ganz klar von diesen Aktionen, haben auch gesagt, wir sind eben friedlich und wir wollen uns nicht vereinnahmen lassen. Und sie haben auch in Sachsen ihre zentrale Kundgebung erst am Mittwoch geplant. Mhm. Heute haben die Landwirte in Sachsen vor allen Dingen an Autobahnen blockiert im ganzen Land. Das lief auch, soweit man das beurteilen kann, friedlich ab. Die Landwirte sagen, sie haben da auch viel Unterstützung erfahren. In Dresden bei dieser rechtsextremen Demonstration waren, wie gesagt, kaum Traktoren zu sehen. Trotzdem gibt es natürlich auch bei Landwirten welche, die dort mitgelaufen sind.
Mhm. Das heißt, da war eben in Sachsen dann auch heute doch auch, waren Landwirtinnen und Landwirte unterwegs. Wenn du sagst, am Mittwoch ist dann die Großdemo geplant. Das heißt, dass die Bundesregierung in der vergangenen Woche angekündigt hat, ja, einen Teil der Subvention doch nicht zurücknehmen zu wollen. Das hat die Lage jetzt auch nicht beruhigt und die Landwirtinnen und Landwirte wollen weiter demonstrieren.
So ist das. Das ist ja auch im Bund so, dass der Bundesvorsitzende des Bauernverbandes, der Präsident, gesagt hat, uns reicht dieser Kompromiss oder dieses Entgegenkommen der Bundesregierung nicht. Das ist auch in Sachsen die Position der Verbände und es geht ja nicht nur um diese Steuererhöhungen jetzt konkret, die waren der Auslöser, das haben wir ja eben auch schon gehört, dass der ganze Unmut so ein bisschen nach vorne bricht bei Landwirten. In Sachsen, wie gesagt, gibt es diesen Mittwoch noch eine zentrale Demonstration des Bauernverbandes. Da will übrigens auch der Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU sprechen. Der fordert von der Bundesregierung, die Steuererhöhungen komplett zurückzunehmen, macht sich da auch so ein bisschen zum Gesicht des Protests, was ganz interessant ist, weil er selber Teil der, also er ist der Landeschef hier, also der Chef der Regierung. Und es gibt noch eine weitere Demonstration am Freitag in Leipzig. Da rufen eher alternative bäuerliche Gruppen zum Protest auf, für nachhaltige Landwirtschaft und ganz gezielt auch klare Kante gegen rechts zu zeigen. Also auch sowas gibt es. Insgesamt haben viele Landwirte aber offenbar das Gefühl, dass sie nicht wertgeschätzt werden und deswegen gehen sie weiter auf die Straße und da geht es eben nicht nur ums Geld.
Sagt unser Korrespondent Alexander Moritz. Wir haben über die Bauernproteste in Dresden heute gesprochen, die ja eigentlich weniger mit Landwirtinnen und Landwirten zu tun hatten, sondern die eher von rechten bis rechtsextremen Gruppierungen missbraucht worden sind. Danke dir, Alexander, für deine Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Film Ratatouille, sehr sehenswerter Film by the way, gibt's Remy, eine Ratte, die kocht. Und in Wales, da gibt's eine Maus, die aufräumt. Der kleine, aber feine Unterschied ist, dass diese Maus in Wales keine Animationsfigur ist, sondern wirklich lebt. Und zwar im Schuppen eines Wildtierfotografen. Der hat sich immer wieder gewundert, warum seine Sachen auf einer Werkbank am nächsten Tag ganz anders sortiert und eingeräumt waren, als er sie am Abend zuvor zurückgelassen hat. Er hat dann eine Nachtkamera aufgestellt und darauf gesehen, diese kleine Maus, die räumt seinen Kram auf. Und zwar fast jede Nacht. Seit 2 Monaten. Schaut euch das Video dazu mal im Guardian an. Da nimmt die Maus wirklich Wäscheklammern, Korken, Nüsse und allen anderen Kram, der so auf diesem Tisch rumliegt, und räumt sie dann wieder in eine kleine Box rein. Und jetzt fragen wir uns natürlich, hat diese Maus einen Ordnungstick oder steckt da vielleicht was anderes dahinter? Und das haben wir geklärt mit Dirk Ehlert. Er ist Wildtierexperte bei der Senatsverwaltung Berlin. Dirk, was ist denn deine Einschätzung? Findet die Maus diesen walisischen Mann einfach zu unordentlich und muss die ein bisschen Ordnung schaffen?
Ja, oder es war eine Weihnachtsmaus, das weiß man ja nicht, die räumen ja auch ordentlich auf. Also tatsächlich ist es so, dass Mäuse natürlich nicht nach unserem Ordnungssinn aufräumen und sie wird wohl so nicht aufgeräumt haben. Es gibt 3 Gründe, warum tatsächlich Mäuse in und außerhalb von Gebäuden etwas verändern. Das ist einmal der Grund, dass sie ein Nest bauen wollen und zum Beispiel, das sieht man da auf diesem Video ganz gut, vielleicht aus Mangel an Material einfach das nehmen, was sie haben, damit sie ein Nest bauen können. Wenn sie keinen Stroh haben, dann nehmen sie eben Schrauben, Plastikteilchen und dergleichen mehr. Der zweite zweite Grund wäre gegebenenfalls, dass Fluchtwege freigehalten werden müssen. Das wäre nur menschlich. Also, dass wenn sie von A nach B schnell weglaufen muss, weil zum Beispiel eine Katze kommt, sie auch dann diese Wege freiräumen muss. Das ist was ganz Typisches, was übrigens viele Tiere machen. Oder, das ist das Naheliegendste, dass sie gegebenenfalls auch da was hat, was sie fressen möchte. Nun würde ich nicht als Maus Schrauben holen und fressen. Ja. Aber es könnte ja sein, dass daran bestimmte Lacke sind, bestimmte Mineralien, die sie gerne haben möchte und damit werben will. Und wenn dann die Braut kommt, dann zeigt man eben toll, was man bei sich so gebunkert hat.
Dann versucht die Maus mit Schrauben und Wäscheklammern einfach zu beeindrucken, denkst du?
Naja, geht ja bei uns Menschen manchmal auch. Also das wären die drei Gründe, die da in Frage kommen. Die Maus wird sicherlich nicht aufräumen, weil sie uns oder anderen gefallen oder nicht gefallen will. Es hat immer auch Hintergründe, aber eins dieser drei Dinge wird es auf alle Fälle sein.
Bei diesem Fluchtweggrund, da habe ich mich gefragt, ja gut, kann die sich nicht einfach irgendeinen anderen Weg suchen? Also muss sie denn ausgerechnet dann daher laufen?
Ja, das sag mal deinem Chef, wenn du unbedingt aus dem Büro und dem Studio schnell raus musst und Fluchtwege frei halten musst. Es gibt nur bestimmte Fluchtwege, die müssen die kürzesten sein. Und im Übrigen sind alle ganz sauber und ganz ordentlich, nur haben sie halt eine andere Idealisierung von Sauberkeit und Ordnung. Aber pingelig sind Mäuse genauso wie Menschen.
Ist dir das denn auch schon mal vielleicht, weiß ich nicht, bei irgendwo anders begegnet, dass Mäuse oder ähnliche Tiere eben wirklich Sachen hin und her räumen? In welchem Kontext vielleicht?
Ja, zum Beispiel Ratten. Also viele mögen ja keine Ratten. Ich finde Ratten super interessant, weil sie uns schon seit Jahrtausenden folgen und uns in vielen Dingen leider sehr ähnlich sind. Und die haben auch ganz klare Familienverhältnisse, ganz klaren Ordnungssinn. Es ist halt nur ganz anders orientiert. Was wir als eklig finden, finden die ganz toll und sauber und sauber und ordentlich sind sie auch. Also sehr reinliche Tiere.
Und dass die Maus das über 2 Monate, ne, jede Nacht gemacht hat, da kann man sich ja schon auch fragen, okay, die hat ein ganz schönes Durchhaltevermögen. Egal welcher Grund jetzt stimmte, ne? Egal ob Nest bauen oder Fluchtweg freihalten oder Futtervorrat anlegen und andere Mäusinnen beeindrucken, das muss man ja schon auch erstmal durchhalten, jede Nacht dasselbe wieder zu machen und sich nicht einen anderen Ort zu suchen, oder?
Naja, unser Ordnungssinn ist ja auch nicht nur von Montag bis Donnerstag. Der ist entweder da oder man hat ihn nicht. Und diese Maus hat ihn und die muss ihn auch haben, um zu überleben. Die muss hamstern, die muss vorsorgen, die muss die Fluchtwege freihalten. Und die wird natürlich, wenn kein Material da ist und es vielleicht ein Weibchen ist, das könnte man auf diesem Video nicht sehen, und sie vielleicht trächtig ist, sehen, dass sie eine Höhle baut. Und wenn da kein Stroh ist, dann nimmst du halt, was du kriegen kannst. Dann nimmst du halt Schrauben, Deckel und irgendwelche Verschlüsse.
Auch wenn es unbequem ist. Finde ich.
Genau.
Sagt Wildtierexperte Dirk Ehlert. Wir haben über eine kleine Maus gesprochen und warum sie in einem Schuppen jede Nacht aufräumt. So sieht es jedenfalls für uns aus. Aber wahrscheinlich steckt ein bisschen was anderes dahinter. Dankeschön, Dirk.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland hat seit heute offiziell eine neue Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit, abgekürzt BSW.
Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann.
Das sagt Sarah Wagenknecht selber, ehemalige Politikerin der Partei Die Linke. Also, jetzt gibt's aber die BSW und ich spreche mit Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion drüber, was denn die Partei für neue Pläne hat.
Ja, das ist bis jetzt nur ziemlich grob bekannt. Den ersten richtigen Parteitag, den soll es nämlich erst Ende des Monats geben. Ein Wahlprogramm gibt es noch nicht. Heute ist nur der erste Vorstand gewählt worden und es ist bekannt geworden, wann die Partei zum ersten Mal antreten will, nämlich zur Europawahl im Juni. Außerdem will sie bei den 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland mitmachen in diesem Jahr im September in Thüringen und in Sachsen und dann schließlich auch in Brandenburg.
Aber so viele Mitglieder hat die Partei BSW jetzt noch nicht, ne? Also knapp über 40. Wie soll das funktionieren?
Genau, also heute ist erstmal Sarah Wagenknecht zur Vorsitzenden ihrer eigenen Partei bestimmt worden in der Doppelspitze zusammen mit der ehemaligen linken Politikerin Amira Mohamed Ali. Die Kandidaten für die Europawahl, die stehen auch schon fest. Der ehemalige linken Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel, der war mal Oberbürgermeister von Düsseldorf. Ja, und die Idee ist jetzt, dass jetzt erstmal 450 Personen neu aufgenommen werden sollen in die Partei, neue Mitglieder. Und damit will die Partei Strukturen schaffen in allen Bundesländern. Es gibt ja aktuell überhaupt keinen Unterbau, also keine Landesverbände und auch keine Kreisverbände.
Okay, aber 450 klingt ja jetzt auch nicht nach so vielen Mitgliedern, oder?
Also. Ja, da will man vorsichtig vorgehen, sagt Sarah Wagenknecht. Eher langsam. Das läuft teils über so verschiedene Unterstützungsvereine, die es schon gibt teilweise oder die sich jetzt auch noch gründen müssen. Die künftigen Mitglieder, die sollen genau gecheckt werden, sagt Sarah Wagenknecht.
Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht Menschen einsammeln, die eine ganz andere Richtung wollen, als wir sie jetzt vorgegeben haben.
Ja, und wie genau dieses Einsammeln ablaufen soll, ist noch nicht so ganz klar. Da läuft wohl viel über persönliche Empfehlungen und so, dass man die Leute auch wirklich kennt und damit halt niemand dabei ist, der nicht in diese Partei passt letztendlich.
Aber wie soll man denn genau beurteilen, wer in eine Partei reinpasst, wenn es gar kein Grundsatzprogramm gibt?
Ja, also es gibt ja schon ein paar Grundzüge, die sind ja schon bekannt. Im Oktober hat die Stiftung, die vor der Partei gegründet worden ist, dieser Verein, 5 Seiten mit einigen Positionen rausgegeben. Daran will sich diese neue Partei auch erstmal halten und dann bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr soll dann auch ein richtiges Parteiprogramm ausgearbeitet werden. Klar ist also jetzt schon, die Migration soll begrenzt werden, heißt es in diesen Seiten. Die NATO lehnt die Partei in ihrer jetzigen Form ab. Sie will keine Waffen an die Ukraine mehr liefern. Die bisherige Klimapolitik mit Verbrenner aus und einer kompletten Umstellung auf erneuerbare Energien, die lehnt die Partei auch ab. Ansonsten soll es sozial gerechter zugehen bei Arbeit, bei Steuern, bei Bildung und Rente, soweit weiß man das ja.
Und welche Reaktion gibt es aus der Politik? Also wird diese Partei als ernste Konkurrenz wahrgenommen?
Also Parteienforscher trauen dieser Wagenknecht-Partei schon zu, jetzt gerade für Protestwähler und eigentliche Nichtwähler interessant zu sein. Damit könnte die dann auch eine Konkurrenz sein zur AfD. Von sich selbst ist die Partei zumindest sehr überzeugt, also wenn man Europawahlkandidat Fabio De Masi so hört.
Wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein.
Ja, die anderen Parteien, die spielen die Bedeutung des BSW logischerweise runter. Vor allem natürlich die Linke. Linken-Chef Martin Schirdewan sagt, die neue Partei von Sarah Wagenknecht sei keine Konkurrenz. Das sei keine neue linke Formation. Er sei da ganz entspannt. Ja, wie gut oder wie schlecht die Partei wirklich angenommen wird von den Wählerinnen und Wählern, das werden wir verlässlich erst Anfang Juni wissen bei der Europawahl.
Deutschland hat seit heute eine neue Partei, das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns die Infos dazu zusammengefasst. Danke dir, Klaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man muss dem Chef oder der Chefin ja nicht alles sagen, ne? Aber so ein paar Sachen dann vielleicht schon. Zum Beispiel, wenn man länger im Krankenhaus liegt. Das hat der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wohl ein bisschen anders gesehen. Der musste an Neujahr ins Krankenhaus, auf die Intensivstation. Und er hat seinem Chef, also US-Präsident Joe Biden, nicht Bescheid gesagt. Der hat das erst Tage später erfahren. Dabei sollte der natürlich genau wissen, wie es einem wichtigen Regierungsmitglied geht. Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann hat sich deswegen mal gefragt, wie ist das eigentlich bei uns, wenn wir uns krank melden? Wir sind jetzt keine wichtigen Regierungsmitglieder, die meisten von uns jedenfalls nicht. Aber wann müssen wir unseren Chefs und Chefinnen denn genau sagen, was wir für eine Krankheit haben?
Viele von uns kennen das. Der Wecker klingelt, wir wachen auf und wissen, boah, ich kann heute nicht arbeiten. Oder zumindest wäre das nicht vernünftig. Und dann überlegt man, wie sage ich bei der Arbeit Bescheid? Reicht eine Mail oder muss ich anrufen? Und dieser Anruf ist auch einfach unangenehm. Schon beim Tuten geht uns durch den Kopf. Was genau sage ich? Und denkt der Chef oder die Chefin vielleicht, dass ich nur simuliere? Mareike Kurze ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und sie sagt, am wichtigsten ist erstmal, dass wir überhaupt rechtzeitig Bescheid sagen.
Wenn man das nämlich nicht macht und zum Beispiel um 9 Uhr hätte anfangen müssen zu arbeiten, egal ob man im Büro sein soll oder aus dem Homeoffice arbeitet, aber einfach nicht da ist und nicht mal sagt, dass man nicht kann, dann kann man eine Abmahnung kassieren.
Wie wir das machen, per Mail, Telefon, Teams oder was auch immer, das ist erstmal egal. Aber einfach nur eine Mail mit Guten Morgen, ich melde mich für heute krank, kommt natürlich nicht so gut rüber. Viele schreiben oder sagen deshalb auch den Grund und sogar die Symptome. Das müssen wir aber nicht.
Also man kann natürlich zum einen sagen, dass man da nicht drüber sprechen möchte oder man belässt es vielleicht einfach bei dem, ich fühle mich heute nicht wohl, mir geht's nicht gut, ich habe mir irgendwas eingefangen. Das genügt völlig. Da muss man wirklich nicht ins Detail gehen. Es geht den Arbeitgeber schlicht gar nichts an.
Also, wir müssen unserer Chefin nicht im Detail von unserem Magen-Darm-Problem erzählen, sondern eine vage Begründung reicht völlig. Und es gibt ja auch noch die Fälle, wo wir uns mental einfach absolut nicht gut fühlen. Wir haben also vielleicht jetzt nicht die klassischen körperlichen Symptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sondern wir sind einfach psychisch nicht in der Lage zu arbeiten. Und zwar so, dass das über das in Anführungszeichen normale »Ich habe einfach keinen Bock auf Arbeit« hinausgeht. Laut der Krankenkasse DAK haben sich in Deutschland im Jahr 2022 so viele Menschen wie noch nie wegen psychischen Problemen krank gemeldet. Aber vielleicht wollen wir das so nicht unserem Chef oder unserer Chefin sagen. Und wenn die dann nachfragen, dann dürfen wir sogar lügen.
Auch das ist möglich, weil es kein Fragerecht gibt. Kann man da auch ausweichend antworten oder auch was Falsches angeben? Also gegebenenfalls auch die Kopfschmerzen vorschieben, wenn es eigentlich eine andere Erkrankung ist.
Wenn wir uns allerdings nicht gut fühlen, weil es Probleme auf der Arbeit gibt, dann empfiehlt Mareike Kurze schon, den Grund zu nennen, wenn auch vielleicht nicht unbedingt dem oder der Vorgesetzten.
Und zwar dann, wenn die Ursache für die psychische Erkrankung im Job selbst liegt, also zum Beispiel, weil man gemobbt wird, weil es extreme Probleme mit Kollegen oder Vorgesetzten gibt. Da ist natürlich schon irgendwo der Punkt da, dass man sagt, wenn man daran was ändern möchte, dann kann es gut tun oder sollte es so sein, dass man eine Vertrauensperson im Unternehmen anspricht.
Aber auch das können wir natürlich für uns selbst entscheiden. Es gibt aber auch Ausnahmen. In bestimmten Fällen müssen wir schon die Gründe nennen. Nämlich, wenn wir wirklich sehr häufig fehlen, also mehr als 6 Wochen im Jahr. Nehmen wir das Beispiel, dass wir einen körperlich sehr anstrengenden Job haben, aber chronische Rückenschmerzen haben und deshalb oft ausfallen.
Da versucht der Arbeitgeber dann rauszufinden, was ist denn die Ursache dafür, dass so viele Krankheitstage vorliegen. Und in dem Zusammenhang kann man dann zum Beispiel, also jetzt in dem Beispiel, wenn die Rückenschmerzen auch tatsächlich vielleicht aus der Tätigkeit kommen, weil dort irgendwie die Bedingungen nicht optimal dafür sind, da würde man sowas dann sagen und Möglichkeiten suchen, wie man vielleicht auf einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt werden kann oder ob man irgendwelche Hilfen bekommen kann.
Also halten wir fest, wir müssen unseren Vorgesetzten nicht sagen, wieso wir nicht zur Arbeit kommen, denn es geht niemandem was an, was genau unsere Beschwerden sind. Wenn der Grund für unsere Krankmeldung allerdings mit dem Job zusammenhängt, dann sollten wir uns überlegen, ob wir das nicht mal ansprechen. Verpflichtet sind wir aber nur, wenn wir mehr als 6 Wochen pro Jahr ausfallen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.